Mit diesem Miracle Worker, das habe ich jetzt die ganze Woche ausprobiert. Wie kriege ich Wasser in Wein verwandeln? Es ist schier unmöglich, zumindest ich bin Anfänger. Ich kenne mich nicht so aus mit sowas. Also bin kein guter Zauberer. Aber ich habe gedacht, was ich kann, ist Wasser in Tee verwandeln. Und dann muss es halt heute dazu reichen. Achtung! Und ihr werdet sehen, es braucht jetzt ein bisschen Zeit, aber irgendwann ist der Tee fast so rot. Zumindest wie so ein leichter Wein. So. Ja. Ich lese uns den Text mal vor, weil es gibt ja noch einen ganz anderen Miracle Worker, der das ganz anders drauf hat. Aber diese Geschichte, die hat es ganz schön in sich, die ist sehr besonders. Hochzeit zu Kana. Genau, wir klicken eins weiter. Wasser zu Wein. Übrigens, die Homepage www.watertowine.com gibt es nicht. Also ist noch zu haben. Aber das war in der Vorlage so drin und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie cool, so eine Homepage mit anzugeben. Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei. Und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Frau, das ist nicht meine Sache. Nee, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte: Tut alles, was er euch befiehlt. Im Haus standen sechs Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Und dann befahl er ihnen: Jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten ihm eine Probe und er kostete das Wasser, der zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und sagte: Jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch, und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, dann folgt der schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. So vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Ich erinnere mich noch gut an unsere Hochzeitsvorbereitungen. So schön, wie das ist. Man ist ja da so im Flow und verliebt und so und freut sich. Wir hatten irgendwie, wenn ich so zurückschaue, eine riesige Hochzeit, weil wir drei Gemeinden eingeladen haben. Also die Gemeinde von meiner Frau und ich war in zwei Gemeinden tätig. Und unterm Strich waren da bestimmt beim Kaffeetrinken, ich glaube, es waren 300 Personen. Und wir hätten das niemals geschafft, wenn wir nicht so wundervolle Helfer gehabt hätten aus drei Gemeinden. Jeder hat mit angepackt. Es gab ein Kuchenbuffet. Es war göttlich, also traumhaft. Und die damals bei der Hochzeit, die hatten sicher auch viel Unterstützung aus von der Familie. Sie haben sich jemand gesucht, der sich so ums Catering kümmert. Vielleicht auch ein Onkel oder eine Tante, der da Erfahrung hat mit sowas. Und riesige Freude. Hochzeit. Damals wie heute, aber damals zur Zeit Jesu noch viel mehr, ist eine absolute Freudenzeit. Und das ist auch mein erster Punkt. Freudenzeit. Eine Hochzeit ist das Größte, was es gibt, das Schönste, damals in der damaligen Zeit. Das war einfach eine Woche lang. Die haben eine Woche lang gefeiert. Jeder durfte kommen. Das ganze Dorf war zusammen. Aber auch jeder, der als Reisender zu vorbeigekommen ist, wurde sofort eingeladen. Setz dich dazu, tanz mit uns. Und jeder Tag war bestimmt irgendwie durchorganisiert mit verschiedenen Programmpunkten. Wir müssen ja in einen Tag, müssen wir mal alles reinpacken, ne? Mit Kaffee trinken und mit Brautentführung und so. Da hatten die damals eine ganze Woche für Zeit, für verschiedene Sachen und verschiedene Ideen, wie man das feiern kann. In dieser Woche war klar, das Brautpaar wird gefeiert, vielleicht wie Prinz und Prinzessin. In der Woche, die werden auf Händen getragen. Und es gab eine goldene Regel meiner Hochzeit damals, die war sehr wichtig. Es darf an dieser Hochzeit nichts passieren, was diese Feierlaune und die Freude trübt. Nichts darf diese Freude trüben. Das war eine eiserne Regel. Das bedeutet auch, jeder, der kommt, macht sich bewusst, ich bringe hier nicht meine Konfliktthemen mit, die kann ich getrost zu Hause lassen, nicht mein Frust über das, was alles schwierig war. Wenn ich auf diese Feier gehe, wird alles ausgeblendet. Es ist einfach eine Zeit der Freude. Und auch wenn jemand jetzt eine Trauerzeit hatte, weil vor ein paar Monaten oder Wochen vielleicht jemand gestorben ist, der einem sehr am Herzen lag und man eigentlich in Trauer war und vielleicht auch dunkle Kleider getragen hat. In der Woche ist man auf die Hochzeit gegangen und man hat schöne Kleider angezogen, Feierkleider. In dieser Woche war Feier, danach konnte man wieder seine Trauerkleider anziehen und trauern. In dieser Zeit wird gefeiert. Es ist eine Freudenzeit und es darf nichts diese Freude trüben. Ich finde es schön, wenn man sich darüber Gedanken macht, dass es im Leben gibt es ja Zeiten, verschiedene Zeiten, die wir aber auch ganz bewusst gestalten können. Wir können sagen, jetzt ist eine Freudenzeit, jetzt ist eine Zeit, da wird alles Schwierige und Schlechte mal ausgeblendet und es gibt Zeiten, da darf die Trauer ganz viel Raum haben. Ich habe das Gefühl in unserem Leben, wir leben so in einer Zeit, da darf alles so immer so ineinander fließen. Wie wenn man jetzt eigentlich eine schöne weiße Farbe hat, ist eigentlich ein schöner Tag, ja, wir haben Gottesdienst und dann kommt irgendwie so eine braune Soße, die da in die Farbe so reinläuft und das irgendwie verschmutzt. So kommt mir das manchmal vor, dass wir dieses Trennen oder dieses Klare, jetzt ist mal die Zeit und dann ist die Zeit, dass wir das gar nicht so gut hinkriegen im Leben. Jetzt ist mal Zeit, wo ich nichts mache. Jetzt ist mal Zeit, wo ich mich freue, wo ich mit meinem Ehepartner essen gehe oder mit einem Freund. Und jetzt genießen wir einfach und freuen uns, dass es gut ist. Und wir lassen mal das Smartphone daheim. Keiner darf mir jetzt irgendwie reinfunken oder mit irgendwas. Es ist jetzt nicht wichtig. Jetzt ist die und die Zeit. Und auch wir als Gemeinde haben Grund zu sagen, wenn wir uns treffen, ist Zeit der Freude. Es ist Freudenzeit. Unter der Woche gibt es genug schwierige Zeiten und Stress und Arbeit. Aber wenn wir uns treffen, ist Freudenzeit. Wir versammeln uns bei Jesus. Ich weiß nicht, wie du in den Gottesdienst gekommen bist. Vielleicht gestresst oder vielleicht auch ganz fröhlich, weil die Sonne heute scheint. Hast schon ein paar Wunder gesehen heute oder wie auch immer. Aber jetzt sind wir da. Und es ist gut, dass wir da sind. Jetzt ist Freudenzeit. Jesus sagt mal in Markus 2, da kamen einige, die sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer? Das ist doch eigentlich, muss man auch in dieser Zeit, jetzt ist Fastenzeit. Jetzt haben wir ja auch gerade Fastenzeit. Und Jesus sprach zu ihnen, keck und frech, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam unter ihnen ist? Das ist genau die Denke von Hochzeit. Du kannst nicht auf eine Hochzeit gehen und sagen, ich faste gerade. Das geht nicht. Du kannst fasten, aber nicht in der Woche. Keine Chance. Und dann sagt Jesus, solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten an jenem Tag. Und ich finde es schön, dass Jesus das so klar sagt. Ich denke mir, ja, heute ist Sonntag. Ne? Heute ist für mich kein Fastentag. Heute ist Freudentag. Ja, Freudenzeit. Freudenzeit, Hochzeit. Und dann überzieht so ein dunkler Schatten, eine dunkle Wolke, diese Hochzeit, weil der Wein ist alle. Das ist ganz schrecklich damals, wenn so ein Wein alle ist, dann ist es Fest vorbei. Dann gibt es nichts mehr zu trinken. Es ging jetzt auch nicht nur darum, sich zu berauschen und dann sollen die Leute halt Spezi trinken oder was weiß ich. Sondern das war so das normale Getränk, hatte auch nicht ganz so viel Alkohol wohl wie unser Wein heute. Und es war einfach das Freudengetränk. Ja? Und wenn der Wein alle ist, dann ist die Feier einfach vorbei. Und das ist eine riesige Schande. Für wen? Für den Bräutigam und seine Familie, der Wein gehört mit zum, oder überhaupt das Catering, das gehört mit zum, wie sag ich mal, Ihr müsst lauter sein, sonst höre ich euch nicht. Brautpreis, hat jemand gesagt, oder? Ja, richtig. Ja, sehr gut. Hier steht es auch irgendwo. Gehört mit zum Brautpreis, genau. Also wenn der Wein dann alle ist, dann fällt es auf die Familie des Bräutigams zurück. Warum haben die so wenig gekauft? Sind die so knausrig? Es ist eine Schande, da redet man noch lang drüber, dass die zu wenig Wein da hatten. Es ist eine Schande und es kann sogar sein, dass sie da nochmal irgendwie der Familie der Braut entweder ein großes Geschenk machen. Es kann sogar irgendwie sich negativ auf die Beziehungen auswirken. Also es ist eigentlich eine Katastrophe, darf nicht passieren und ist aber so. Die Maria, die Mutter von Jesus, kriegt es irgendwie mit, die hört es. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Übrigens hier, das ist schon, sieht schon fast wie Wein aus. Ja. Roséwein. Ja. Sehr gut. Jetzt passiert etwas ganz Überraschendes. Jetzt passiert was, das ist das Schönste in diesem ganzen Text. Das ist für mich die größte Freude an diesem Text. Nämlich, wer am meisten überrascht wird in diesem Text, ist Jesus selbst. Maria stupst ihn an und sagt, sie haben keinen Wein mehr, flüstert sie ihm so zu. Und Jesus antwortet so schroff, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? So ist Luther-Übersetzung. Oder ich habe gute Nachricht-Übersetzung vorhin vorgelesen, da steht es ein wenig anders drin. Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Klingt im ersten Mal ziemlich hart. Man kann es ein bisschen entschärfen, weil dieser Ausdruck Frau ist gar nicht so. Andere Übersetzungen sagen zum Beispiel liebe Frau. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man seine Mutter so nennt, aber es ist schon ein respektvoller Umgang, den er da hat, ja. Warum sagt Jesus das so? Was habe ich mit dir zu schaffen? Oder in einer anderen Übersetzung in der NGÜ steht drin, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Mütter geben uns ja gern Aufträge, zumindest meine Mutter macht es gern. Sagt immer, jetzt ruf doch da mal an. In der Übersetzung das Buch steht drin, was hat das mit mir und mit dir zu tun, liebe Frau? Und die Übersetzung ist gar nicht so schlecht, weil in dem Satz, der ist relativ kurz, geht es irgendwie mit mir und dir und uns und was, also es ist irgendwie, man kann den Satz schwer, wirklich schwer übersetzen. Aber Jesus wehrt ab auf jeden Fall. Jesus sagt, Moment, es hat nichts mit mir zu tun, stopp. Also es ist ein Stoppschild, was da drinnen steht. Warum wehrt Jesus ab? Ihr müsst euch vorstellen, Jesus, das ist das erste Wunder, das er tut. Jesus ist noch nie öffentlich aufgetreten, irgendwie als Rabbiner oder in seiner messianischen Funktion, sondern er ist so wie gespannt wie so ein Flitzebogen. Er sagt, irgendwann geht's los. Irgendwann zeigt der Vater im Himmel mir, jetzt diesen Auftrag gebe ich dir, jetzt geht's los. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus auf dieser Hochzeit war und zwar vielleicht jeden Tag oder jede Woche gebetet hat, Herr, zeig mir, was ich tun soll, gib mir den Auftrag zur rechten Zeit, dass ich es auch erkenne. Und ist auf diese Hochzeit gegangen und er hätte, glaube ich, nie damit gerechnet, dass auf einer privaten Feier, wo er mit seiner Mutter ist und so, dass da dieser Auftrag an ihn kommt, jetzt geht's los. Wasser zu Wein. Ist das erste Wunder von dem Messias vielleicht ein Heilungswunder? Das wäre vielleicht eine angemessene Sache. Oder dass der Vater ihm zeigt, jetzt steh auf und halt eine Rede vor den versammelten Menschen. Aber auf einer privaten Feier, wo Jesus halt auch noch war, Jesus war überrascht. Und seine Mutter, die Mutti, die hat es gewusst. Ja, ein Hoch auf alle Mütter, die manchmal Dinge ahnen und wissen, viel früher als wir sie ahnen und wissen. Und ja, Jesus wehrt erstmal ab. Und dann tut er es aber doch. Tut es dann doch. Die Maria, die sagt ja dann zu den Dienern, macht, was er euch sagt. Was Maria nicht macht, ist, Jesus zu drängeln. Das machen Mütter auch gerne. Jetzt mach doch, jetzt komm. Ja, immer wieder nachzusetzen. Das macht Maria nicht. Sie sagt ihm nur einmal, der Wein ist alle. Und dann geht sie zu den Dienern, macht einfach, was er euch sagt. Sie weiß, dass es jetzt losgeht. Ist nicht genial? Ein Jesus, der überrascht ist und der auf einmal, okay, jetzt ist die Stunde, er sagt erst noch, meine Stunde ist noch nicht gekommen, aber die Stunde ist gekommen. Großartig. Gottes Plan, der hier sich verwirklicht. Und diese Herrlichkeit, also das ist das erste Mal, dass so die Herrlichkeit Jesu, des Messias, aufblitzt. Erstes Wunder. In diesem Speisewunder, was da passiert. Und die meisten auf dieser Feier haben das gar nicht mitbekommen. Also das Brautpaar hat es nicht mitbekommen, der Speisemeister hier, der Caterer hat es nicht mitbekommen, die Gäste haben es nicht mitbekommen. Wer es mitbekommen hat, war Maria, die Diener, die Kellner, die das Wasser geschöpft haben, die haben es mitbekommen und wer hat es noch mitbekommen? Maria. Habe ich schon gesagt, oder? Okay, Maria, die Kellner. Die Jünger, die haben es mitbekommen. Und am Ende dieses Textes wird auch deutlich, warum dieses Wunder notwendig war. Nicht um zu zeigen, wow, großartig, also alles sehen, was Jesus kann, weil viele haben es nicht mitbekommen. Es ist ein tolles Wunder, es steckt auch viel Symbolik, viel Kraft da drin, Wein mit der Freude und so und das Freudenfest, ganz viel mit Freude, Jesus der Freudenbringer, steckt ganz viel in diesem Text drin. Aber der Plan Gottes war, und es steht ganz am Ende, da steht dann, denn sie, die Jünger, glaubten an ihn durch diese Wunder. Deswegen war dieses Wunder notwendig. Nur, dass die Jünger sagen, wow, wir glauben an diesen Mann. Dass die Jünger gestärkt sind für ihre Jüngerschaft. Dafür dieses Wunder. Plan Gottes. Gottes Pläne können uns manchmal überraschen oder ja, aus dem Konzept bringen, aber es ist genial. Und dann passiert das dritte, dieser Wein wird verwandelt in, Wasser in Wein. Man kann Milch in Kakao verwandeln. Das geht relativ einfach. Ich kann auch Wasser in Tee verwandeln, indem ich dann einen Beutel reinhänge. Was da für ein Wunder passiert, das ist schon unglaublich, weil da wird aus Wasser wird etwas, was Geschichte hat. Wein hat immer Geschichte. Ein Wein ist, beginnt bei beim Weinstock und der gesetzt wird von dem Weingärtner und dann wird er groß und dann wachsen da Reben an diesem Weinstock und die werden dann per Hand geerntet bei der Weinlese und dann wird es gekeltert und dann wird es lange, lange aufbewahrt, jahrelang, bis es dann ein richtig guter Wein wird. Und hier in der Geschichte geht es um richtig guten Wein. Das ist doch faszinierend. Da entsteht was, was eigentlich eine lange Geschichte hat. Da muss ja, Gott muss ja diesem Wein in dem Moment eine Geschichte gegeben haben, als wären da irgendwann mal Trauben gewachsen. Das ist das, was so faszinierend ist, diese Verwandlung, die so nicht einfach Wasser irgendwie und dann wird was dazu gemengt und dann rührt man das um, sondern wirkliche, echte Verwandlung von innen raus. Das ist was Jesus kann, in der Substanz etwas zu erneuern. Und jetzt wird dieser Wein, Jesus sagt ja den Dienern, den Kellnern, sie sollen das Wasser schöpfen in die Reinigungsgefäße. Das sind so ganz hohe, so Bottiche, so richtig hohe Dinger. Und das ist schon faszinierend, weil die Menschen, die jetzt auf so eine Hochzeit gekommen sind oder in eine religiöse Veranstaltung, die mussten sich waschen, rituelle Waschungen. Also du hast dich mit Wasser außen sauber gemacht. Wichtig, ganz wichtig damals gewesen. Aber es war auch klar, das reinigt dich nur von außen. So wie das Gesetz des Mose das vorschreibt. Und das Gesetz des Mose ist auch nur was von außen her mich beeinflussen soll, mir helfen soll. Es ist etwas Äußerliches. Und jetzt macht Jesus aus diesem Reinigungswasser, was eigentlich äußerlich ist, etwas, was von innen, was mich innen verändert, was in mein Leben kommt. Und diese Freude kommt in mein Leben und breitet sich aus. Und die Reinigung meines Herzens, die kommt von innen, nicht von außen, ja, dass ich mich nur wasche. Jesus geht es nicht um Religion. Religion ist oft so, du hast ein Wasser und dann hängst du halt einen guten Teebeutel rein. Mit Weihrauch oder mit irgendwas Frommem oder so. Und dann tut es gut, es ist wohltuend. Und wir versuchen durch Religion irgendwie Gott nahe zu kommen. Aber Jesus sagt nicht, ich komme in euer Leben, ich komme in eure Welt und von innen raus passiert eine Wandlung, die unglaublich ist. Und wir sind alle Menschen und wir kochen alle mit Wasser. Das ist einfach so. Und egal, in welches Werk du kommst, mit welchen Christen oder Menschen du zu tun hast, das kann noch so eine geile Bühnenshow sein oder so was ganz Besonderes und Heilungen. Und letztendlich sind es alles Menschen, die mit Wasser kochen. Aber wie faszinierend ist es, wenn da Jesus reinkommt und anfängt, Dinge wirklich zu verwandeln, umzudrehen. Was Neues entsteht, dass was heil wird, dass in großer Schwachheit auf einmal Wasser in Wein verwandelt wird und da eine Stärke reinkommt. Dass in Zeiten von tiefer Trauer und von tiefem Leid da auf einmal eine Freude aufwächst, die von innen raus, nicht von außen. Dass aus bitteren Leidensgeschichten großartige Berufungen werden können. Das sind alles Dinge, die Jesus bewirken kann, weil er der Miracle Worker ist. Weil er es kann. Faszinierende Geschichte. Hochzeit zu Kana. Jesus lässt sich selbst überraschen. Und in Johannes 15, Vers 11, da steht so ein schöner Vers. Das habe ich euch gesagt, sagt Jesus, damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude euch ganz erfüllt. Dass meine Freude in euch bleibt. Und das erste Wunder, das Jesus macht, Hochzeit zu Kana, ist ein Freudenwunder. Es ist ein Wandlungswunder, ein Speisewunder, womit er sich als Messias erweist. Aber er zeigt damit auch, was wichtig ist. Dass Freude in unser Leben kommt. Und es ist seine Freude, nicht unsere, nicht keine aufgesetzte Freude, sondern eine Freude, die er uns gibt. Und ich freue mich sehr, mit euch heute zusammen den Gottesdienst zu feiern. Und dass wir heute sehr viel Schönes, wir haben vorhin von dem Kinderbibeltag gehört, wahnsinnig cool, ich feiere das innerlich. Und wir verabschieden heute die Hanna und das ist auch zwar keine Freude im ersten Moment, aber dass Hanna bei uns war und uns so gut getan hat als Gemeinde, das ist für mich ein großer Grund für Freude. Und dass Jesus einfach mitten unter uns ist, das reicht doch aus, oder? Als Grund zur Freude. Amen. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, dass wir mit reingenommen werden in dein Leben, in das, was du erlebt hast und auch dieses Johannesevangelium, wo uns die Hochzeit zu Kana berichtet wird und die anderen Evangelien haben das gar nicht auf dem Schirm. Herr, ich danke dir, dass wir dich da erleben dürfen als Menschen, aber als Menschen, der von Gott gesegnet ist, der selbst sich verändern und wandeln lässt. Ich danke dir, dass du der Freudenbringer bist. Dass du als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen bist, um Menschen zu retten, nicht um sie zu verurteilen. Um Menschenherzen zu verändern und zu rufen in die Nachfolge. Ich danke dir, dass wir deine Nachfolger sein dürfen, dass wir Freudenkinder sein dürfen. Dass die Freude so eine wichtige Sache ist, auch im Glauben, Herr. Segne du uns jeden persönlich in unserem Leben. Wir haben auch andere Dinge, die uns nicht so sehr freuen und die uns ganz schön zu schaffen machen. Und trotzdem ist in all dem auch Freude, weil du da bist. Amen.